Hallo und willkommen zu Folge 69 von Tilpot. Hallo Dirk.
Hallo Sujeevan.
Ist das nicht nice, dass wir die Folge 69 haben?
Ja, sehr nice, aber mein Geburtsjahr wäre 68, das war die letzte Folge, aber das meinst du, glaube ich nicht.
Nein. So, ja, wir sind im zweiten Halbjahr des Jahres angekommen.
Jo.
Die Zeit rennt.
Genau.
Was haben wir denn im Vorgeplinkel?
Also erstmal sind wir kurz nach der Sommersonnenwende. Also wir nehmen auf am 22. Juni 19.16 Uhr mit immer noch lauschigen 33 Grad. Ja, was haben wir im Vorgeplänkel? Im Vorgeplänkel haben wir, dass du einen Mitarbeiter suchst, männlich, weiblich, deutsch. Nein, männlich, weiß, deutsch. Nein, auch falsch. Männlich, weiblich oder divers.
Genau, wir hatten ja in der letzten Folge schon drüber geredet und dann habe ich doch schon schneller früher das Gesuch online gestellt. Ich hatte jetzt in der Zwischenzeit auch schon einige Bewerbungen. Wir werden das zwar verlinken. Ich denke, hoffe aber, dass ich zum 1. Juli das dann auch schon geschlossen habe.
Ja.
Also wenn die Folge jetzt rauskommt. Ja, es ist ein bisschen interessant, die Jobinterviews zu führen zum ersten Mal. Ich habe das ja auch nicht als Angestellter, habe ich das ja auch nicht gemacht. Aber ich glaube, das können wir mal in der nächsten Folge mal besprechen. Was ja. Ich dabei gelernt habe,
ja.
Wenn das alles durch ist.
Ich habe das schon häufiger auf beiden Seiten des Tisches hinter mir.
Ja. Genau. So, ansonsten, du warst neulich wieder in einem Podcast.
Genau, ich bin nachgezogen. Ich war auch im Engineering-Kiosk zu Gast zum Zeitmanagement und selbst, also zum Zeitplanung und Selbstmanagement. Ich habe gefragt, nachdem ich mich mit den Leuten unterhalten habe und der Andi ganz Feuer und Flamme war, ob wir nicht irgendwie eine Selbsthilfegruppe aufmachen sollen. Gucken wir mal. Das scheint ein echt interessantes Thema zu sein und gab ganz viel Feedback und ganz viel Lob und alle Leute, die das geliked haben bei LinkedIn, die kannte ich sogar. Wirklich alle. Das hat mich ein bisschen erschrocken.
Ja, ja.
Zum Teil auch Leute, die ich schon irgendwie seit 10, 15 Jahren nicht mehr gesehen habe.
Aber hast auch Feedback dazu bekommen.
Ja. Genau. Feedback in der Discord-Gruppe bei denen war eher wenig. Ja, ich finde, persönlich bin ich auch nicht kein so großer Discord-Fan. Ich bin ganz froh, dass wir in unserer Matrix-Gruppe 153 Leute oder 143 Leute haben.
Account zumindest.
Das finde ich schon, Accounts zumindest, genau. Das finde ich schon sehr beeindruckend. Und aber dafür habe ich neulich auch mal bei uns in unserer Tierport-Gruppe den Faden verloren. Also als ich dann zwischen zweimal reingucken irgendwie 100 neue Nachrichten gesehen habe, habe ich dann auch gedacht, ja, da kann man, glaube ich, auch irgendwann aufgeben. Das schaut viel.
Ja, ich habe zuletzt auch irgendwelche Sachen nicht gelesen.
Ja. Seht ihr, gut, liebe Hörer, so wichtig seid ihr uns.
Genau. Aber apropos Engineering-Kiosk.
Ja.
Als ich mit denen aufgenommen hatte, also mit Andi und Wolfi, kamen wir irgendwie im Vorgespräch dazu, dass man sich ja eigentlich mal so, also wenn man sich irgendwo vorstellt vor Leuten oder jemand fragt häufig dann, was du im Leben so machst, aber meistens ist da der Job gemeint.
Mhm.
Was eigentlich schade ist, finde ich, weil du bist ja meist mehr als ein Job.
Mhm.
Du bist im Konkreten meistens ein Vollidiot, aber gut.
Ja, du redest gerade von dir, ne? Also.
Und mir fiel das auch immer mal wieder so auf, dass es doch eigentlich doof ist, wenn Leute fragen, so ja, wenn man die jahrelang nicht gesehen hat oder sonst was,
mhm,
oder nur so sehr flüchtig kennt, was man so macht. Und das ist doch eigentlich viel schöner, über Dinge zu reden, die einen gerade beschäftigen. Weil wir hatten dann halt ein bisschen diskutiert, so okay, wie stellt man die Frage richtig?
Mhm.
Weil viele interessiert ja irgendwie schon, was du beruflich machst und es ist ja auch okay, damit zu antworten.
Mhm.
Aber nicht bei allen dann halt so, weil einige haben einen Beruf, andere haben eine Berufung. Ich habe zum Beispiel keinen Bock, immer wieder über einen Job zu reden, weil ich dazu genug schon rede.
Also Silvia, meine Frau, fand das auch mehr als befremdlich, dass es bei Vorstellungen fast immer um den Job geht. Ja, für sie ist das auch eher ungewöhnlich.
Ja.
Das ist, glaube ich, so ein, so ein Mediziner, ITler-Krankheit, die immer sofort von ihrem, von ihrer Arbeit erzählen müssen. Ja, genau.
Ja, gut, ich habe das aber auch bei so Familienkreisen.
Ja, ist aus dem Jungen denn was geworden? Hm?
Ja, genau. Weil auch sehr.
Wie viele Leute hast du denn unter dir? Kein? Ja, dann kann das ja noch nicht so weit sein.
Nee, das habe ich tatsächlich weniger.
Hm, okay.
Sondern mehr so, ach, du bist kein Arzt, dann ja, gut. Und deine Frau auch nicht, ja, dann.
Also ich habe viel erlebt, dass man daran gemessen wird, wie viele Leute man befehligt, in Anführungsstrichen, oder wie viele der Vorgesetzte, für wie viele Leute man ist. Völlig bekloppt. Ja.
Ja. Genau, aber die Frage ist jetzt quasi, wie stellt man diese Frage richtig? Ohne dass das, also dass das offen genug ist, ohne dass das zu sehr einschränkend ist.
Was machst du denn in deiner Freizeit?
Ja, aber es geht ja nicht unbedingt um Freizeit. Also es kann ja auch die Arbeit sein, es muss nur nicht.
Ja, aber fang doch mit der Freizeit an.
Genau, bei einem Freizeit sage ich dann, ich trainiere gerade für einen Ultramarathon.
Genau, fertig, mehr machst du nicht.
Genau.
Hast du sonst noch Hobbys?
Genau, aber das ist halt ein Ding, was bei mir ein großes Thema ist. Das haben wir gleich auch nochmal als Shorty. Und das macht ja auch nicht jeder. Ja. Also Ultramarathon laufen. Und was ist denn deine Antwort dazu?
Was ich so in meiner Freizeit mache? Also ich bin verheiratet, wir haben 200 und ein Pferd, ich bin viel im Grünen draußen. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich bin in IT unterwegs, bin hobbymäßig, mache ich auch viel mit Computern, genau so.
Ja. Genau.
Hab ein Buch geschrieben, mach zwei Podcasts.
Immer diese Low-Performer, die nur ein Buch haben.
Nein, aber ich habe eine 8. Auflage. So, ich kann da schon, wenn ich referieren muss, kann ich da schon eine Viertelstunde reden. Aber ich will halt nicht eine Viertelstunde reden. Es gibt so verschiedene Ansatzpunkte, dass ich aus Wanne-Eickel komme und dann dazu lege, ja, die Stadt gibt es wirklich oder gab es wirklich, solche Sachen. Oder ich komme aus dem Ruhrgebiet. Wo ist denn das Ruhrgebiet? Da ergibt sich so das eine oder andere.
Genau, aber ich habe ganz bewusst mehr so die Frage auf, was beschäftigt dich gerade gesetzt quasi. Mhm. Weil bei mir ist es ja auch phasenweise. Mal ist es dann halt Ultramarathon, oder die letzten Monate waren es halt Ultramarathonlaufen oder das Training dafür. Mhm. Und das finden Leute dann halt auch interessant. Vor ein paar Jahren war es dann halt eher das Bücherschreiben. Mhm. Und so, ja, ist auch Arbeit, aber das beschäftigt mich gerade halt.
Ja.
Und wenn man mich jetzt beruflich, mehr auf den beruflichen Fokus legt, ist es dann so, naja, okay, ich stelle gerade meine erste Person ein in meiner Selbstständigkeit. So, ja. Ne? Aber das sind also verschiedene Sachen so, ne? Weil was machst du in deinem Leben? Klingt dann wiederum despektierlich so ein bisschen, ne? Wenn du das so fragst.
Ich finde, womit beschäftigst du dich gerade auch grenzwertig, ehrlicherweise?
Ja, deswegen die Frage, wie würdest du es richtig stellen, was auch gerade für, was sich jetzt gerade beschäftigt und nicht unbedingt.
Ich kenne
in den letzten Monaten plus minus so, ne?
Ich kenne natürlich so einen Haufen von Standardfragen, die man stellen kann, wie zum Beispiel, was machst du nach einem stressigen Arbeitstag zum Beispiel? Ja. Wie erholst du dich von der Arbeit? Was treibt dich morgens aus dem Bett? Was motiviert dich?
Ja.
Bist du ehrenamtlich unterwegs? Wenn ja, mit was? Also solche Sachen. Also es kommt immer auch drauf das Gegenüber an. Wenn das Gegenüber nur irgendwie einsilbig antwortet, dann ist das relativ schnell abgehakt.
Ja, genau.
Aber ich hatte das Thema eher so verstanden, dass ich vorne stehe und mich vorstellen muss.
Ach so, nee, ich meine jetzt einfach nur ein, wir treffen uns auf irgendeiner Party oder sowas. Oder bei irgendeiner. Und du siehst dann jemanden, den du seit 10 Jahren oder 20 Jahren oder seit der Schulzeit nicht gesehen hast. Mhm. Zum Beispiel triffst du meinen alten Englischlehrer, den du kennst.
Ja, mit dem ich mal Basketball gespielt habe, genau.
Genau.
Oder gegen den ich mal Basketball gespielt habe, müssen wir ja ehrlicherweise sagen.
Ach, so war das.
Ja, genau. Im
anderen und dann könnte es ja auch so, was machst du denn?
Was machst du denn so, genau?
Machst du denn so?
Und wenn du die Frage so stellst, dann ist es immer Beruf.
Also eigentlich ist eine offene Frage, ja. Also, ne, wir müssen das ja jetzt nicht wir kommen, glaube ich, nicht zu einem konkreten Ergebnis. Aber doch, eigentlich hätte doch. Ich.
Aber die Frage ist, ob du die eierlegende Wollmilchsau-Frage brauchst oder ob du nicht situativ entscheiden kannst, welche Frage gerade am besten passt. Also Freizeit, eine Frage nach der Freizeit ist ja legitim. Oder was treibt dich morgens aus dem Bett? Ist das ja. nur das Geld verdienen oder machst du noch was anderes? Machst du irgendwas Ehrenamtliches? Es gibt ja schon eine Reihe an Fragen, die man stellen könnte. Aber es gibt nicht die eine Frage, die alle anderen Fragen erschlägt.
Genau. Aber das hat mich zumindest zum Nachdenken gebracht, so von wegen so, man sollte mal zumindest mal drüber nachdenken, auf sowas zu fokussieren, statt nur auf die Arbeit.
Ja, mach ich. Deswegen weiß ich so viele Fragen, das mache ich eigentlich ständig, weil mich eigentlich die Arbeit weniger interessiert. Ich stelle mich ja selber auch als Computerfuzzi vor und damit ist das Thema für mich erledigt.
Ja, weil da will auch keiner drüber reden.
Nein, vor allem, da ich 90% der Leute, die nicht in der IT arbeiten, einfach nicht erklären kann, was ich tue.
Ja.
Meinen Eltern kann ich das auch nicht, konnte ich das auch nicht erklären, nie. Ich mache was mit Computern, fertig.
Habe ich dir erzählt, als ich versucht habe, meinen Eltern zu erklären, worüber es, oder meinen Vater im Konkreten zu erklären, worum es in meinem Buch geht?
Nee, noch nicht.
Damals, ne? Also damals, vor 10 Jahren, als mein Git-Buch, die erste Auflage des Git-Buchs rauskam, das ist tatsächlich jetzt fast 10 Jahre her, im August werden es 10 Jahre. Mhm. Da fragte mein Vater mich, worum es denn darin geht. Mhm. Und ich habe ihn, und nicht technischen Leuten erkläre ich Git im Sinne von, naja, du musst halt irgendwelche Dokumente schreiben und viele haben dann ja doch irgendwie Hausarbeiten gehabt oder sowas und kennen halt das Problem mit V1, V2, V3, Final 2 und hast du nicht gesehen. Und da bist du ja alleine unterwegs, das geht dann ja auch, aber wenn du mit mehreren Leuten unterwegs bist, dann willst du dann ja, will jeder ja auch einen Teil beitragen, ohne dass das zu Konflikten kommt, großartig oder das anstrengend wird. Und das ist ein Tool, womit man das machen kann. Und das Gleiche, das kann Text sein und der Text kann halt auch Source Code sein. Das verstehen die meisten.
Ja.
Meine Eltern sind aber so weit von Texten weg, dass die das halt nicht verstehen. Und dann hat mein Vater davon irgendwie so ein Foto gemacht, ja, vom Buch, hat das auf seinem Facebook ganz stolz gepostet. Und hat dann geschrieben, mein Sohn hat ein Buch veröffentlicht. Irgendwas mit Computern.
Ja. Das ist völlig nur. Also meine Eltern konnten es auch nicht erklären. Die konnten nur sagen, für welches Unternehmen ich arbeite. Das war für die dann okay. Ich habe meinem Vater versucht zu erklären, was Client Server ist. Anhand, mein Vater war Schienenschweißer, anhand von Schienen und Bahnen, die zwischen hin und her fahren. Das war dann die, also das Schienennetz war dann quasi Netzwerk. Und wir haben halt Sachen von einem Warenhaus in eine Filiale geliefert, so das Client Server. ich habe es halt versucht, möglichst nah an seinen Begriffswelten zu erklären, aber das ist schwierig genug. Von daher sage ich den meisten, wenn ich es kurz mache, ich mache irgendwas mit Computern. Als ich auf dem Großrechner war, kann ich auch nicht sagen, dass ich auf dem Großrechner war, weil der Computer ist ja nicht groß. Der Mainframe heißt ja nur Großrechner, weil er halt der zentrale Rechner für kleine und mittlere und größere Firmen ist, aber es ist ja nicht wirklich ein großer Rechner. Und heutzutage sind ja selbst die Clients größer dimensioniert als früher die Großrechner.
Ja, genau. Ja, genau, aber was lernen wir daraus? Man kann eigentlich auch mal nicht zu sehr auf Arbeit fokussieren.
Generell mach ich super gerne. Also.
Genau, also ich hatte einen Unterschied gemerkt, als ich letztes Jahr diese AWS Basecamp Wanderung gemacht habe. Da hatte ich dann, da war ich ja mit einem Kollegen unterwegs, einem Arbeitskollegen von GitLab. Und der hat die Leute dann immer gefragt, was sie beruflich machen. Mich hat das meistens gar nicht so primär als erste Frage oder als eine der ersten Fragen interessiert. Und auch wenn ich bei meinen Ultramarathons oder sonst was mit irgendwelchen Leuten rede, so random auf der Strecke, dann frage ich halt eher so, was hast du noch so gelaufen für Veranstaltungen?
Ja.
So, oder? Weil da war es dann auch so jetzt beim letzten Ultramarathon, kommen wir gleich nochmal zu, dann hatte einer dann nur erzählt, so ja, nicht wundern, wenn ich so komisch, wenn ich so viele englische Wörter reinkippe, ich wohne seit 30 Jahren in Oxford. Ich dachte so im Kopf so, das ist bestimmt einer an der Uni oder so und ist dann dahin gelandet. Ich habe den aber nicht gefragt, weil mich das zu dem Zeitpunkt auch gar nicht interessiert hat. Dann habe ich den gegoogelt und so, jo, da ist irgendwie Dozent, Professor oder Postdoc irgendwas in Oxford für Informatik, lustigerweise auch. Und dann dachte ich so, ja, okay, schön. Und wenn ich das jetzt sage, wusste er, hätte das jetzt was geändert? Nö.
Ja, eben drum. Also ich mag das auch nicht so sehr über die Arbeit definieren, aber die meisten fangen halt damit an, weil sich viele Menschen darüber definieren und weil es ja auch quasi etwas ist, was sie die meiste Zeit ihres Tages machen.
Ja, das ist auch irgendwie die Norm. Ja, ne?
Die Leute verbringen ja, muss man sich, also im Moment ist ja auch mehr mit Homeoffice, aber als wir noch alle 5 Tage die Woche im Office waren, haben wir da Leute gehabt, mit denen wir mehr Zeit verbracht haben als zu Hause mit unseren Partnern oder Partnerinnen oder Eltern.
Mhm.
Also wenn man mal das Hobby noch mit reinrechnet.
Ja.
Und das ist die Arbeit ist eine Zweckgemeinschaft, genau.
Genau. Genau. Ja, viel mehr habe ich auch dazu gar nicht zu sagen.
Jetzt muss ich wieder was sagen, ne?
Vielleicht.
Vielleicht. Ich lese gerade ein Buch. Das Buch heißt Tiny Experiments. Das ist von Anne-Laure LeCunf. Die Anne-Laure LeCunf oder Anne-Laure LeCunf oder wie auch die auch immer heißen mag, die hat einen Newsletter, der nennt sich Nestletter oder Nestlabsletter oder so. Keine Ahnung. Das Buch werden wir hier auch nochmal ausführlicher besprechen, weil ich das relativ gut finde. Bin noch nicht ganz durch. Aber sie ist der gleichen Meinung, dass, wie ich, dass Smart-Ziele nicht immer hilfreich sind und ich rede ja häufig von unendlichen Zielen und sie redet halt davon, dass man viel experimentieren sollte. Und da hat sie gesagt, dass man sich dann eher kurzfristige Vorhaben überlegen sollte. Und zwar, dass man für einen bestimmten Zeitraum irgendwas tut. Zum Beispiel, in die nächsten 100 Tage mache ich jeden Tag einen Liegestütz. Oder, keine Ahnung, ich werde, sie hat das Beispiel von einem, der sagte, ich werde jetzt 100 Tage lang jeden Tag eine Stunde programmieren. Ich gehe ein halbes Jahr jedes Wochenende mit meiner Frau essen oder was auch immer sein mag, aber dass man halt ein definiertes Ende hat und dass man dann halt darüber auch die Motivation hochhält, weil man sagt, ich muss jetzt ja nur noch 20 Mal durchhalten, dann habe ich das Thema ja geschafft. Das ist anders, als wenn man wenn man sich ein Smart-Ziel setzt, was viel zu hoch ist und woran man scheitert. Ich habe im Zuge der Lektüre gelernt, dass der zweite Freitag im Januar als Quitters Day gilt. Also das ist der Tag, an dem die meisten Vorhaben, die man sich Silvester gefasst hat, zusammenbrechen, weil das das Ende der ersten kompletten Arbeitswoche ist, wo dann die meisten Leute halt im Alltag angekommen sind und merken, dass sie ihre Vorhaben nicht durchhalten können. Und sie empfiehlt halt, dass man sich Ziele setzt mit PACT oder PACT. PACT steht für Purposeful, Actionable, Continuous und Trackable. Continuous, da sind wir wieder mal bei meinen unendlichen Zielen. Und in der deutschen Übersetzung, die ich lese, hat man das übersetzt mit Purposeful, nicht mit Purposeful, verkehrte Zeile. Planvoll, attraktiv, kontinuierlich und transparent. Und ich finde die Idee eigentlich ganz gut, sich nicht das Ziel zu setzen, ich will eine Programmiersprache lernen bis zu dem Zeitpunkt, sondern zu sagen, ich beschäftige mich jetzt jeden Tag für die nächsten 4 Wochen einfach eine halbe Stunde pro Tag mit dieser Programmiersprache.
Ja.
In irgendeiner Form. Einfach sich ein Ziel zu setzen für einen Zeitraum und das dann auch durchzuhalten.
Genau, ich hatte das ja, als ich mein DevOps-Buch geschrieben habe, ja auch versucht, am Anfang zumindest, solange es ging, 30 Minuten pro Tag, damit ich zumindest mindestens das mache und abhaken kann. Das hat natürlich nicht immer geklappt oder dann phasenweise halt gar nicht geklappt. Aber das hat mir zumindest geholfen, dann kontinuierlich am Ball zu bleiben.
Ja.
Und ich habe ja hier und da immer mal wieder diesen einen YouTuber, Ali Abdal, mal erwähnt, der ja auch nicht alles richtig weiß oder halt auch von irgendwelchen Büchern oder sonst was hat. Der sagt dann halt auch immer, naja, man sollte Systeme bauen, die funktionieren. Und das klingt ja genau danach. Ein System bauen, was für dich funktioniert. Das Gleiche gilt ja auch beim Abnehmen oder oder gesunde Ernährung, wozu dann Abnehmen gehört. Generell Sport. Ne, laufe ich jetzt nur einen Marathon, weil ich einen Marathon laufen will, oder bin ich ein Läufer, der auch Marathon läuft?
Genau, aber es geht ja dann schon in Richtung Gewohnheiten und Gewohnheiten zielen ja darauf ab, unendlich weiter zu laufen und das, was sie halt beschreibt, ist die Vorstufe davon.
Ja.
Dass man einfach experimentiert, ob man mit Sachen zurechtkommt, ob man da Bock drauf hat und ob man, dass man es dann weitermacht, steht ja in den Sternen, man kann es weitermachen, man muss es nicht weitermachen, aber so, dass man überhaupt mal mit neuen Dingen experimentiert und halt eine Zeit lang dranbleibt, um wirklich zu merken, ob das was ist. Also ich merke es ja auch, wenn ich davon erzähle, dass ich ein neues Tool ausprobiere, dann sage ich ja auch, dass ich komplett auf das Tool umgestellt habe und mach das dann für 3-4 Wochen, um wirklich da auch was Verwertbares rauszubekommen. Und sie rät auch, die Beobachtung aufzuschreiben und dann nachzuverfolgen, was es einem gebracht hat oder nicht gebracht hat und was man daraus gezogen hat. Ali Abdal ist übrigens auch Thema, der sich ja vorgenommen hat, jede Woche 2 Videos zu veröffentlichen, zum Beispiel. Genau, also von daher, die hängen ja alle irgendwie zusammen, ist alles ein Pack.
Alles eine Suppe.
ein Pakt. Ja, alles ein Pack. Nein, ich fand die Idee eigentlich ganz, ganz spannend zu sagen, jetzt, wenn man sich was Neues überlegt, was Neues mal ausprobieren möchte, dass man sich da eine zeitliche Begrenzung dran hängt.
Mhm. Genau, und es sollte auch lang genug sein, dass du es dann auch machst.
Ja, genau.
Gut. Kommen wir zum nächsten Shotty. Ich habe es ja gerade schon angeteasert.
Ist das eigentlich ein Till-Update oder ein Till-Shotty?
Ja, kann auch ein Till-Update sein. Ja, gefühlt sind die Till-Updates für Bücher-Updates reserviert. Ja, ich bin zum, wie vieltes Mal war das jetzt? Beim Zugspitz Ultra Trail wiedergelaufen. Ich war zur Historie 2022 bin ich da, ich glaube, schon 67, 68 Kilometer mit 3000 Höhenmeter. Mhm. Danach das Jahr nochmal, aber die Strecke war anders. Mhm. Danach das Jahr habe ich 100 Kilometer angefangen und nach der Hälfte abgebrochen. Letztes Jahr habe ich 107 Kilometer dann auch gestartet, wurde ein bisschen gekürzt und dann waren wir bei 101 Kilometer. Und dieses Jahr war ich registriert für die 166 Kilometer, also 100 Meilen mit 8000 Höhenmetern und hatte den Plan gehabt, das zu laufen, zu finishen. Und wie es so ist, hatte ich nicht das Glück, dass das gepasst hat.
Und es lag nicht an dir?
Nee, aber ja, kommen wir gleich zu. Also 166 Kilometer oder 100 Meilen ist halt eine verdammt lange Strecke. Mhm. Und 8000 Höhenmeter ist auch verdammt viel. Mhm. Weil diese 60, 70 Kilometer, die schaffe ich, sollte ich mittlerweile relativ locker schaffen. Also mit Training natürlich. Mhm. 100 Kilometer ist schon mal noch, da musst du noch mal die ganze Nacht durchlaufen. Zumindest war ich letztes Jahr 24 Stunden unterwegs. Und 100 Meilen ist halt ein Zeitlimit von 42, an der Strecke zumindest, 42,5 Stunden. Mhm. Was sehr lange ist.
Ja, vor allem, ich meine, die Strecken sind ja erschreckend genug. Die würde ich ja vielleicht mit Wandern noch hinbekommen. Was tödlich ist, sind die Höhenmeter, oder?
Ja, genau. Und das geht dann ja auch auf über, der höchste Punkt ist auch bei 2200 Höhenmetern. Mhm. Das heißt, man ist auch in alpinen Gelände halt unterwegs, was nochmal einen Unterschied macht im Vergleich zu anderen Strecken, wo man halt nicht in hochalpinen Bereichen unterwegs ist. Mhm. Was sowohl die Luft angeht, als auch das Terrain angeht. Genau. So, was ist jetzt aber passiert? Ich bin das nicht gelaufen, weil ein paar Stunden, angedacht war es, dass es am 18. Juni um 20 Uhr anfängt.
Donnerstag,
genau, das war ein Donnerstag. Und das sollte um 15 Uhr oder so gab es eine Mail so von wegen so, wegen Schlechtwetter, erwarteten Schlechtwetter an dem Freitag, am Tag da drauf. Kürzen wir die Strecke auf die 100 Kilometer, die ich auch letztes Jahr gelaufen bin. Mhm. Oder 107 Kilometer oder so. War natürlich erstmal enttäuschend. Mhm. War aber nachvollziehbar, weil Gewitter war halt für den nächsten Tag angekündigt. Und du willst nicht bei Gewitter hoch in den Bergen sein. Ohne Schutz und sonst was. Und das hatte auch Einflüsse auf die anderen Distanzen, weil die ursprünglichen 100 Kilometer, die sind dann halt gekürzt worden auf 74 und da gab es einiges, was dann durcheinander gewirbelt worden ist. Mhm. Die mussten also kurzfristig da einiges umplanen. Das hatte dann für mich auch nochmal den Einfluss, dass zwar der Start normal geblieben ist, also ich bin dann halt zum Start gegangen, wusste so, okay, ich laufe jetzt gar keine 100 Meilen, sondern 100 Kilometer. Was für den Kopf dann irgendwie dann so doch irgendwie erleichtert war, weil dann, okay, ist jetzt doch nicht so lang. aber auch da war es halt so, dass dann nochmal während des Laufs gekürzt wurde, eben wegen des Gewitters. So dass man dann auf 101 Kilometer gekommen wäre. Das war letztes Jahr auch schon passiert und davor das ja auch schon passiert. Und dadurch, dass ich aber besonders langsam war, nicht nur ich, sondern auch ein paar andere, wurden wir nochmal abgefangen und dann gesagt so, ja, ihr müsst jetzt hier schnell runter, wegen Gewitter. Mhm. Und dann bin ich dann irgendwie bei 89 Kilometer angekommen im Ziel. Und das Witzige ist dann, ich war dann also effektiv gab es dann drei Varianten. Einmal den Zugspitz Ultra Trail, dann die Variante 1, dann die Variante 2, also 107, 101 und 89 Kilometer. Mhm. Und bei der kürzesten Variante quasi bin ich letzter geworden.
Aber, angekommen.
Aber angekommen.
Also ich sehe es auf der Webseite als Finisher.
Genau. Jetzt habe ich eine tolle Medaille und ein tolles T-Shirt bekommen, wo steht, dass ich 166 Kilometer gelaufen bin, aber bin ich es gar nicht. Die Dinge waren ja schon vorher.
Nagel vorher. Das an die Wand. Frag, guck nicht zurück, frag nie nach.
Genau. Ja, interessanterweise, und ich habe diverse Sachen dabei gelernt, weil jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, jetzt ja zum vierten Mal, 22, 23, 24, 5. Mal, war ich dann jetzt dort. Deswegen kenne ich groß, also die Strecke, die ich jetzt gelaufen bin, kannte ich auch komplett. Mhm. Einige Teile davon bin ich schon zum 5. Mal gelaufen. Und aber jedes Mal hatte ich irgendwelche Sachen, die ich verbessert habe, die dann den Lauf generell angenehmer gemacht haben. Bei kleinen Läufen ist das halt relativ egal. Wenn du aber so lange unterwegs bist, dann ist das nicht mehr ganz so egal. Zum Beispiel Kleidung oder Equipment generell. Ich hatte letztes Mal viel zu kleine Schuhe. Das heißt, beim Runterlaufen habe ich dann halt die Zehen und die Zehennagel gegen den Schuh gerammt, effektiv. Größere Schuhe, besser geschnürt, keine Probleme damit. Quasi keine Blasenbildung oder fast keine. Mhm. Und oder halt auch Shorts, die so eine Innenhose mit haben, so eine Leggings quasi drunter. Mhm. Das führt dann auch dazu, dass man an keinen Stellen was scheuert. Mhm. Und Schweiß halt besser abläuft und sowas. Oder ein anderes Ding, keine Trinkblase. Ich hatte keine Trinkblase mitgenommen. Was eigentlich angenehm ist, weil du dann halt da dran nuckelst und fertig. Aber Flaschen sind dann doch irgendwie besser, weil du die nicht rausfriemeln musst. Also einfacher rausfriemeln kannst, um zu verfüllen und wieder reintun kannst. Mhm. Ja, das bei so einer Trinkblase mit einem Rucksack, wo ganz viele Sachen drin sind, nicht so einfach ist. Und das merkst du dann, und dann merkst du aber dann halt auch, beim ersten Mal bin ich mit einem anderen Rucksack gelaufen und dann habe ich einen neuen gekauft, der deutlich besser fiel, wo man viele Sachen halt direkt rankommen kann, ohne dass man die Tasche ablegen muss. Oder dazu zählt aber halt auch, Wanderstöcke zu haben, die leicht sind. Weil du die halt ständig in der Hand hast und wenn du normal wandern gehst, ist es egal. Wenn du aber so einen Ultramarathon machst, dann merkst du schon auf die Dauer.
Leicht, aber stabil, ne?
Genau, genau. Vor 2 Jahren ist mir auch welche kaputt gegangen im Schnee, auf Schneefeldern. Diesmal halt nicht, weil ich auch keinen Schnee hatte. Und aber was halt auch nochmal wichtig ist, ist Essen oder Essen und Trinken. Weil man nimmt zwar dann halt Wasser mit, aber es sollte ja nicht nur reines Wasser sein, sondern auch isotonisches mit Elektrolyten. Mhm. Man muss eigentlich ständig essen. Man müsste eigentlich ständig essen. Mhm. Das ist aber total eklig, wenn du die ganze Zeit nur irgendwelche komischen Riegel reinschiebst, die halt meistens sehr trocken sind oder dann immer trockener werden im Mund, was dann sehr staubig ist.
Also Astronautennahrung.
Ja, also viele Kalorien in kleiner Verpackung quasi dann halt auch. Ne? Und so ein Riegel, die 30, 50, 30, 40 Gramm haben, die haben halt dann irgendwie ihre 160, 180 Kalorien. Ne? Davon musst du aber theoretisch halt alle halbe Stunde eine reinschieben. Mhm. Kriegst du aber nicht runter.
Genau, und bei den Temperaturen macht es dann auch noch nicht Spaß, die aus dem Papier zu spulen, oder? Zum Teil.
Ja, yeah, genau, die sind dann auch schön weich geworden und hast du nicht gesehen oder geschmolzen.
Ja.
Dafür helfen dann Gels, aber Gels kommt auch nicht jeder Magen mit klar, wenn du es nicht vorher geübt hast. Und ich habe es vorher nicht geübt. Ich habe mir dann irgendwelche gekauft, damit ich zumindest welche habe. Die kommen deutlich besser runter, weil die halt flüssig sind. Das ist halt eher dann Astronautennahrung.
Ja, das meinte ich mit Astronautennahrung.
Genau, da sind halt Gels besser, da gibt es auch verschiedene, ne? Welche, die. Ja, weil da ist auch sehr, sehr viel Zucker drin, damit du halt Kalorien runterbekommst. Mhm. Die brauchst du halt. Ja. Aber davon kotzen dann auch viele. Oder sorry, erbrechen dann viele auch.
Man darf schon kotzen sagen.
Und
sind wir eigentlich explicit? Haben wir das irgendwo gekriegt?
Das ist ja 18. Genau. Nee, weil du kriegst dann immer mal wieder mit, dass entweder man direkt sagt, so ja, der Kollege da vorhin, der hat dann das hat seinen Magen gerade geleert oder sowas, dann kriegt man dann
mit. Man läuft ja danach leichter, ist doch auch schön.
Genau.
Boah.
Bei so einem 2- oder 4-Stunden-Lauf ist es halt relativ egal, weil wenn du dann 24 Stunden oder 42 Stunden unterwegs bist, musst du halt sehr, sehr viel runterkriegen. Weil laut meiner Uhr habe ich halt, also ich war insgesamt dann 21 Stunden 40 unterwegs. Das war quasi für die 89 Kilometer, also ich bin ja nicht ein bisschen mehr als ursprünglich geplante Hälfte gelaufen. Und ich hätte halt noch 21 Stunden gehabt, wenn die ich wahrscheinlich gebraucht hätte. Und wenn man dann gesund bleibt, weil das hatte ich dann auch gesehen, mitten in der Nacht, das war irgendwie 1-2 Uhr nachts, auch irgendwie an der höchsten Stelle des Rennens, so bei 2100, 2200 Metern, da lag dann halt einer am Boden und auf dem Rücken und hatte sich an die Schulter gefasst. Und ich dachte dann so, fragte, hey, brauchst du Hilfe, irgendwas? Dann labert er irgendwas auf Englisch, was ich kaum verstanden habe, so vom Dialekt her. Das kam mir sehr nordenglisch vor. Dann habe ich auf den Namen geguckt und die Flagge, die da drauf war, war ein Finne. Und naja, dann
ich habe dich ja nah beieinander eigentlich, ja.
Und dann habe ich dann halt auch so geguckt, so, naja, okay, wie helfe ich dem jetzt? Also ich konnte, ich wusste aber, ein paar Meter weiter sind, ist die Bergwacht, Bergrettung, die dann halt genau dafür da ist. Und der ist dann zwar noch weiter hochgelaufen, also Höhenmeter noch ein paar gemacht. Und ich habe dann halt an diesem Zelt, wo die Leute dann gepennt haben, die erstmal aufgeweckt und gesagt so, hallo, hier braucht jemand Hilfe. Und das ist dann auch irgendwie so spannend, wenn dann ein Typ, das war auf österreichischer Seite, dann so mit einem starken österreichischen Akzent, einen Typen, der Englisch spricht mit einem starken Akzent-Dialekt, dann auf Deutsch halt was sagt und der andere halt auf Englisch auch nichts versteht und sie sich gegenseitig nicht verstehen. Und genau, und dann habe ich halt später mitbekommen, da musste da wohl noch irgendwie 3-4 Stunden ausharren, bis es hell wurde, um dann vom Heli abgeholt zu werden.
Ja, Hawaii, ja.
Und deswegen ist gesund war nämlich schon wichtig, das hat man manchmal auch Pech, weil der ist halt hingefallen auf die Schulter. Passiert.
Klar, hinfallen generell passiert und dann auf die Schulter ist natürlich besonders doof.
Ja, und dann halt in den Bergen ist halt nochmal schwieriger.
Ja.
Und ja, dann fragen manche Leute, warum sind solche Events so teuer? Und dann sind sie ja unter anderem deswegen.
Ja, aber den Heli wird er ja selber zahlen müssen, oder nicht?
Ja, aber dass da auch relativ nah dann auch medizinisches Personal da ist, ne?
Ja, klar.
Sowas dann, Gesamtpaket dann halt. Und genau, und da merkt man dann also, das liegt halt nicht alles immer an einem selbst. Klar, je unfitter man ist, desto gefährlicher wird das Ganze, ne? Gerade bei den Temperaturen von 30 Grad, die wir wieder hatten. Und in der Nacht war es natürlich einfacher als tagsüber, aber das sind halt verschiedene Punkte, die man dann halt beachten muss.
Ja, man darf aber auch die Länge nicht unterschätzen, ne? Wenn du dann in die Müdigkeit reinläufst und dann unaufmerksam wirst, dann kann ein einfacher Tritt, den du normalerweise locker abfängst, wenn du nicht müde bist, dann kann das schon zum Debakel werden an der Stelle.
Genau, weil ich konnte zum Beispiel, oder ich kann halt generell nicht gut schnell quasi hoch oder runter laufen, Berge. Und je technischer es wird, desto schwieriger ist das. Wenn das so ein Forstweg ist oder ein Asphalt ist, dann geht das zwar noch, weil du dann ja nur runterlaufen musst und gucken, dass du die Kraft hast. Wenn du aber auf Geröll unterwegs bist, dann geht das halt nicht so einfach. Oder würzelig ist.
Ich tue mich mit dem Runterlaufen schwer. Hochlaufen geht, runterlaufen ist doof.
Ja, und dann muss er noch Asphalt ist noch mal schlimmer, finde ich, weil das ist meist sehr hart. Hatte ich zum Schluss dann auch, wo ich dachte so, wo halt alles weht hat dann. Weil es geht dann auch wieder stärker auf die Knie. Wenn es ein bisschen gerölliger ist, geht es halt weniger auf die Knie. Aber wenn die Beine schon komplett durch sind, weil du schon so lange unterwegs bist, wird es nicht einfacher.
Ich finde Geröll schwieriger, weil man da viel mehr aufpassen muss, wie man wo tritt.
Genau.
Aber ja.
Schwieriger ist das, ist Geröll. Geröll und Wurzeln und sowas, weil dann kannst du dich auch, ist ja uneben halt alles. Für Knie und sowas tut da halt mehr Asphalt weh.
Korrekt, ja.
Je länger du unterwegs bist, desto mehr natürlich. Aber auch da musst du, und ich, also wäre ich jetzt die normalen 100 Meilen gelaufen, dann wäre ich schon bei Kilometer 41, 42 am Cutoff gescheitert, weil die halt die langsamen Leute aussortieren.
Cutoff heißt, dass du in einer bestimmten Zeit da durch musst.
Genau. Und der Cutoff war da bei 8 Stunden. Ich war 8,5 Stunden später halt da. Und dann wäre ich halt aussortiert worden. Letztes Jahr war ich an derselben Stelle nach 7,5 Stunden.
Okay.
Und da dachte ich ja, eigentlich fühlte ich mich aber die ganze Zeit relativ fit. Bis auf den Anfang, wo ich extremst geschützt habe. Und da fiel mir dann auch auf, so, es war ein kleines Teilnehmerfeld, weil so 100 Meilen machen halt nicht so viele. Es waren irgendwie 320, 330 oder so, die gestartet sind. Und bei den 100 Kilometern starten halt eher so 700, 800.
Ja.
So, ich bin halt die meiste Zeit dann doch eher alleine gelaufen und habe niemanden gesehen. Und das nimmt dann auch ein bisschen den Spiel von der Veranstaltung, weil man halt niemanden halt sieht. Und normalerweise, wenn du mit Leute siehst, dann ziehen die einen mit oder du hängst da dich dran, gehst automatisch schneller, weil du denkst so, ah, ich bleib mal an dem dran. Das hatte ich diesmal gar nicht. Und dann war ich dann halt automatisch langsamer. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, ich laufe hier gerade außer Zeit, ich sollte mich mal beeilen.
Aber vielleicht war das auch die Chance, dass du die Zeit besser eingeteilt hast und dadurch auch einfach im Ende vielleicht länger unterwegs gewesen hättest sein können. Toller Satz. dass du irgendwie bis zum Ende auch durchgehalten hättest, weil du dich halt nicht ziehen lässt in ein Tempo, was nicht deins ist.
Genau. Gewisserweise schon, aber wenn ich den Cut-off eh nicht geschafft hätte,
ja, klar. Ja,
dann
klar.
Bringt das halt auch nichts.
Ja, klar.
Und meistens sind die halt am Anfang strenger mit dem Cut-off, also ja. Enger. Und nach hinten hin halt nicht mehr so eng, eben ja. weil die schon am Anfang zu langsam sind, die werden es auch hinten rum nicht schaffen.
Ja.
Und so ist das dann halt. Und interessanterweise hatte ich jetzt, obwohl ich fast 90 Kilometer gelaufen bin, keinen Muskelkater danach.
Ja, das hat mich überrascht.
Wovon ich aber Muskelkater hatte, war, also ich bin den Samstag davor hingefahren, also Donnerstag war der Lauf, Samstag davor bin ich hingefahren und am Sonntag bin ich den Wank in Garmisch hochgewandert und dann runtergelaufen, auch um dieses Runterlaufen nochmal zu trainieren, weil zu Hause kann ich das halt nicht, ich habe ja keine Berge hier.
Ja.
Und davon habe ich dann bis zum Donnerstagmorgen quasi noch Muskelkater gehabt, so drei, vier Tage. Wo ich dachte, huiuiui, ich habe so viel Muskelkater, das wird ja nicht so feierlich für den langen Lauf. Aber vielleicht war das genau das, was ich brauchte.
Ja, das kann sein. Das ist möglich, ja.
Und ja, das war dann schon spannend.
Willst du es nochmal versuchen?
Teile diese Antwort. Könnte nicht verunsichern.
Ich habe ja ein Zitat gefunden in dem Buch, von dem ich gerade das Pakt vorgestellt habe, das, was ich dir auch geschickt habe, was ich ganz, ganz treffend fand. Und da steht halt, da wir irrtümlich glauben, die Welt wäre nach der Überwindung einer großen Herausforderung glücklicher, tust du das, neigen wir zur Wahl schwieriger Wege, gerade weil sie mehr Anstrengung erfordern. Selbst wenn das die Wahrscheinlichkeit unseres Scheiterns erhöht. Und ich habe sofort an dich gedacht, wirklich sofort an dich gedacht. Du hast ja dann noch gefragt, in welcher Beziehung ich das meinte. Ja, große Herausforderung ist Ultramarathon oder 100-Meilen-Lauf.
Ja.
Mehr Anstrengung. Du bist nicht flach gelaufen, sondern Zugspitze. Also ich meine, du könntest ja auch sagen, ich mache einen 100-Meilen-Lauf mal flach.
Ja.
Und das ist ja nochmal was anderes. Und Wahrscheinlichkeit des Scheiterns ist halt nicht zu finishen in dem Moment.
Genau.
Glaubst du denn, dass die Welt ein glücklicherer Ort ist, wenn du das schaffst? Oder was ist deine Motivation, das zu machen?
Ja, mich fragen viele, was die Motivation ist, aber für mich ist es einfach nur die Challenge, das zu gucken, schaffe ich das?
Also die Challenge, ob du es selber schaffst, quasi.
Genau, ich kenne ein paar Leute,
die anders... Oder weil du was zu erzählen haben möchtest bei der Vorstellung, wenn du...
Zum Beispiel. ich schreibe nicht nur Bücher und mache einen Podcast und arbeite, sondern ich laufe halt auch. Nee, mir macht ja auch das Laufen Spaß grundsätzlich. Von daher ist das dann halt nur so, okay, das ist eine Challenge, die ich gerne schaffen will. Ich habe ein paar Freunde, Bekannte, hauptsächlich GitLab-Leute oder die bei GitLab gearbeitet haben oder hatten.
Ja.
Und durch die kam es irgendwie dann so. Und dann dachte ich so, also, wenn die es können, dann kann ich es auch. Ich bin ja nicht hingegangen, aufgestanden und gesagt, so, ich möchte irgendwann mal 100 Meilen laufen. Als ich mit dem Laufen angefangen habe, war der erste Ziel, 6 Kilometer bei dem Firmenlauf zu laufen, 2015. Ja. Und dann hat sich das immer so hochgeschaukelt. Ich kann jederzeit damit aufhören.
Und das ist kein Ding.
Genau. Ja, also.
Hättest du denn mal.
Eigentlich, ja, um die Frage zu beantworten, es macht eigentlich nur Sinn, wenn ich regelmäßig. Also, ich will schon das nochmal probieren. Es macht aber eigentlich nur Sinn, wenn ich auch tatsächlich regelmäßig in den Bergen laufen gehe zum Training.
Ja. Und 100 Meter flach würden dich nicht reizen oder mit geringeren Steigungen?
Ach, 100 Meter sind kein Problem.
100 Kilometer natürlich. Oder, 100, oder 160 Kilometer, 100 Meilen.
Nee, das finde ich zu langweilig. Also das Ding ist ja auch, ich finde das da an der Zugspitze in den Alpen auch super schön.
Nein, das ist klar.
Und das selbst dann, wenn man es nicht schafft, hat man zumindest einen schönen Tag draußen gehabt. Auch wenn es anstrengend war.
Der Federico, damals von Task Warrior, der war ja auch Ultramarathonläufer.
Ja, ist er immer noch.
Ist er immer noch. Und da der ist, glaube ich, mal durchs Death Valley gelaufen. Eine Seite runter, andere Seite hoch.
Ja.
Das wäre ja auch noch eine Variante.
Ja, es gibt richtig viele verrückte Sachen. Ich habe dann auch geguckt, der Typ, der da die Schulter gebrochen hat, der war auch irgendwo in Finnland 320 Kilometer laufen. In 4, 5 Tagen oder sowas. Und ich dachte so, huiuiui. Nee, das muss ich jetzt nicht haben.
Oh mein Gott. Ja.
Also ja, also wenn ich 100 Meilen mache, dann muss das an einem Ort sein, der schön ist. Es muss nicht extremst hoch sein. Also 8.000 sind schon sehr viel. Mhm. Ich war letztes Jahr in Nizza gewesen, wo ein Kollege 100 Meilen gelaufen ist. Das waren irgendwie 8.900 Höhenmeter.
Ja.
Und der ist fitter als ich. Und der hat das zwar geschafft, aber der war auch komplett durch.
Ja, klar.
Und in Neuseeland zum Beispiel gibt es einen schönen Lauf. Da sind dann nur 4000 Höhenmeter auf 100 Meilen. Der Cut-off ist auch deutlich kürzer, eben weil es auch nicht so viele Höhenmeter sind. Mhm. Aber da kommst du halt nicht so einfach hin.
Ja. Also ich meine, wir müssen uns immer vor Augen führen, dass der erste Läufer, der den Marathon gelaufen ist, tatsächlich danach tot zusammengebrochen ist. Das muss man sich eben auf der Zunge zergehen lassen.
Ja. Genau.
Also ganz ohne Training geht es da nicht.
Ja. Und da muss man sehr, sehr viel Verschiedenes trainieren. Zum Beispiel das Essen trainieren.
Ja.
Du musst essen, obwohl du es gar nicht willst. So in die Richtung.
Mhm.
Gut, so viel dazu.
Prima. Wir haben bei uns jetzt in der Swisscom ein neues Lernformat. Das nennt sich Nano-Learning. Nano-Learning sind Lernhäppchen von einer Viertelstunde, wo in einer Viertelstunde ein Thema erörtert wird und darüber gesprochen wird. Also es gibt einen Dozenten und einen, der moderiert, falls er moderieren muss. Und am Schluss gibt es noch eine Fragerunde und da geht es prinzipiell nur um Micro- oder Healthy Habits, um Lifehacks oder um alles, was einen Menschen weiterbringt. Und ich finde die Idee eigentlich ganz klasse. Das ist so ein Häppchen zwischendurch. Selbst beim vollen Terminkalender, den man hat, kann man da mal kurz reinhören. Und ich habe dann auch prompt mich angeboten, auch mal was zu machen. Und ich werde dann was zu Zielen machen. Genau. Aber ich finde die Idee, deswegen habe ich sie jetzt mit in den Podcast genommen, das ist ein Beispiel, was Schule machen könnte, was man sicherlich in jeder Firma mal machen kann.
Dass man, Moment, nochmal. Du machst 15 Minuten. Ist das jetzt ein Call? Ist das jetzt?
Das ist ein Teams-Call, 15 Minuten. Die Organisation, die das bei uns macht, sind die Swisscom Learning Labs. Mhm. 15 Minuten, jeder ist eingeladen, der dabei sein möchte. Jeder kann dazukommen, kann auch jeder wieder gehen, wenn er mag. Also es ist keine Pflichtveranstaltung. Ist eine private Sache und kann da einfach hingehen und zuhören und was mitnehmen und vielleicht auch zum Schluss noch ein bisschen mitdiskutieren.
Ja. Ja, ich überlege gerade, das ist ja schon synchron, aber das muss ja nicht schlecht sein. Mhm. Weil, wie oft ist denn das?
Alle 3-4 Wochen.
Ja, okay. Das geht dann ja.
Und das ist an unterschiedlichen Wochentagen und zu unterschiedlichen Zeiten, sodass auch Leute mit verschiedenen Arbeitsrhythmen durchaus teilnehmen könnten. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es aufgezeichnet wird, bin mir gerade gar nicht sicher.
Ja. Nee, weil ich dachte gerade, also, naja, eigentlich kann man es ja so als Podcast-mäßig quasi oder Videopodcast-mäßig das ja auch irgendwie aufzeichnen und nur darüber machen. Mhm. Aber ich glaube, dann wird wahrscheinlich wieder was fehlen, so von wegen, dass du es dir tatsächlich da anguckst, weil dann nichts im Kalender drin steht oder nicht geblockt ist.
Ja, einmal das. Und das Zweite ist natürlich, wenn man Rückfragen stellen möchte, ist so ein synchrones Format dann schon schöner an der Stelle.
Ja, genau.
Es gibt auch noch andere Veranstaltungen, die dann in Stunden oder anderthalb Stunden dauern oder sogar vor Ort sind. Aber ich finde das Format gerade mit den 15 Minuten ziemlich schick. Das gefällt mir wirklich gut.
Aber 15 Minuten pro Thema oder ist es 15 Minuten insgesamt?
Pro Thema.
Pro Thema, ja,
bei,
okay.
Bei dem Nano-Learning, was ich zu Zielen mache, bin ich allein der alleinige Referent in Anführungsstrichen.
Mhm.
Und ein paar Wochen später, neulich hat jemand was zu Resilienz gemacht in 15 Minuten. Es gibt durchaus auch noch andere Themen. Dann hat mal einer was zu, zum Reptiliengehirn gemacht. Also, dass wir sehr durch Instinkt natürlich und durch vorgefertigte Muster gesteuert werden, solche Sachen. Mhm. Also, es gibt durchaus unterschiedliche. Das hat jetzt schon zweimal stattgefunden und ich mache, glaube ich, das dritte Mal.
Ah ja.
Genau. Genau, das soll es auch sein. Genau.
Dann kommen wir zu unserem Hauptthema und ich bin gespannt, wie lange wir dafür brauchen.
Fertig.
Was sind denn Forward Deployed Engineers, Dirk?
Ich habe keine Ahnung, deswegen möchte ich mir das gerne von dir erklären lassen.
Mensch, gut, dass wir das hier aufnehmen.
Sujeevan, erzähl mir doch mal bitte, was sind Forward Deployed Engineers? Ich kann
Dirk.
Ich kann den Artikel übrigens lesen, den du da verlinkt hast.
Ja, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt, der ist nämlich hinter einer Paywall. Wenn du runterscrollst, siehst du irgendwie 4 Punkte von 10 oder sowas.
Also es geht bis zu 10 runter, okay.
Ja, irgendwie so. Ich habe auch nicht den ganzen Artikel. Okay. Aber es ist so ein bisschen die, also ich habe, das kam gerade durch diese AI-Companies, kam sehr viel dieser Punkt oder diese Jobbezeichnung, nennen wir das jetzt noch Forward Deployed Engineers.
Ja.
Und wir können ja mal erstmal den Namen auseinandernehmen, wenn ihr das gar nichts sagt.
Ja.
Engineer ist das klar.
Ja.
Und Forward Deployed, was kann das heißen?
Dass er nach vorne deployed.
Ja, aber wohin deployed ist?
Ich kann mir vorstellen, dass es in Richtung Pre-Sales geht.
Ja, auch. Also
mach's nicht so spannend.
Also die Idee ist, dass Engineers, also du hast eine Produktfirma, Produkt X, sagen wir nicht X, sonst denken alle noch an das eigentliche X. Du hast ein Produkt und du möchtest das weiterentwickeln.
Ja.
Und die Software wird bei Kunden eingesetzt.
Ja.
Dann kannst du, dann gibt es ja verschiedene Rollen. Es gibt ja normale Software Engineers. Dann gibt es ja meistens irgendwelche Product Owner oder Product Manager. Es gibt dann ja meistens irgendwelche Pre-Sales-Rollen, wie ich die damals gemacht habe, Solutions Architect, Solutions Engineer. Es gibt Post-Sales-Rollen wie Customer Success Manager oder Technical Account Manager und so weiter und so fort. Und die Frage ist jetzt dann auch eher so, wie kommt das Produktfeedback von diesen Kunden zurück in die Firma? In das Produkt rein. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie du das umsetzen kannst.
Ja.
Und nicht alles ist falsch, nicht alles ist richtig und nicht alles ist für jeden Fall genau das Richtige. Ich habe das natürlich viel bei GitLab dann ja auch gemerkt. So wie kriegt ein Product Manager oder auch ein Engineer, ein normaler Software Engineer mit, wie wird das Projekt, Produkt tatsächlich verwendet? Wie verwenden das die User? Und dieser Feedback-Kanal ist ja gar nicht so einfach unbedingt, weil du manchmal gar keinen Einblick hast. Bei einem SaaS-Company kannst du vieles durch irgendwelche Metriken dann ja auch erfassen, so, ne? Wer nutzt das wie? Aber einige Sachen wird dann auch erst, wird ja vieles dann ja durch irgendwelchen UX-Researcher oder sowas dann halt auch gemacht. Und die Idee von einem Forward-Deployed-Engineer ist halt grundsätzlich, dass ein Engineer bei den Kunden sitzen und mit die Implementation, Integration des Tools voranbringen.
Ja.
Und das Feedback, was sie dann da mitbekommen, weil die dann ja sehen, wie funktioniert das Ganze, nehmen sie dann auch mit in die eigentliche Firma, wo sie arbeiten.
Ja.
Und bauen das in die Projekte dann halt auch mit rein. Das heißt, du hast so einen Teil, wo du bei einem Kunden vor Ort, kann natürlich auch remote sein, aber dass du direkt beim Kunden Zugang hast und da mitarbeitest. Aber gleichzeitig halt auch normaler Engineer bist und die Sachen verbesserst, weil du dann siehst, so, die nutzen das total ineffizient, wir bauen das jetzt mal um.
Ja, ich kenne eigentlich nur so Engineers, die im Betriebnahme begleiten, sage ich mal, also die das Deployment begleiten und die mit den Erfahrungen, die sie da machen, dann halt das zurück in die Firma geben, aber die nicht selber entwickeln. Also das, was jetzt neu für mich ist, ist, dass es die Leute sind, die das Produkt auch weiterentwickeln an der Stelle.
Genau. Und tatsächlich kommt das halt viel von diesen AI-Firmen, also OpenAI, Anthropic und sowas. Aber den Ursprung hat es bei Palantir. Palantir ist natürlich eine sehr shady Firma. Aber die haben zum Beispiel mehr Forward-Deployed Engineers als reguläre Software-Engineers. Die definieren das zum Beispiel so, naja, ein Kunde braucht mehrere Capabilities. Aber aus normaler Dev-Sicht hast du ja meistens eine Capability, die für viele Kunden relevant sind. Das ist ja so ein anderer Ansatz, wie du auf was drauf guckst. Und dadurch kriegst du halt ja viel besser, oder kriegen die Entwickler auch viel besseren Insight, wie wird das Ganze denn genutzt. Bei Open-Source-Firmen zum Beispiel, also bei so einem GitLab zum Beispiel, ist das ja auch ein bisschen oder auch bei einem GitHub oder sowas. Ne? Muss ja nicht Public-Facing, sagen wir, sein. Da kriegst du ja auch schon vieles mit, je nachdem, wie die Community gebaut ist. Aber du kriegst trotzdem nicht mit unbedingt, wo klicken die drauf, wo gehen sie drauf, wie nutzen die es tatsächlich, was für Probleme haben sie. Weil manchmal kennst du das ja auch bei irgendwelchen Produkten, wo du denkst so, nutzen die Leute das in der Firma selbst? Also nutzen die Leute bei Workday zum Beispiel Workday oder hassen die es auch?
Das kann man nicht lieben, das kann ich mir nicht vorstellen. Also, was man mag, bunte Bilder. Aber das ist ein anderes Thema, glaube ich, an der Stelle. Aber wie gesagt, dass die Leute an dem Produkt mitarbeiten, das ist für mich das Neue. Ansonsten kenne ich natürlich schon Support-Engineers, die auch beim Kunden sind und regelmäßig mit dem Kunden sprechen und abholen und dann auch regelmäßige Calls haben. Die Red Hats kennen ja den TAM, den Technical Account Manager, der sich um solche Sachen auch kümmert. Also so Rollen, die den Betrieb begleiten oder die den Betrieb unterstützen, die gibt's ja schon länger.
Genau, aber so ein Technical Account Manager oder Customer Success Manager, der schreibt ja auch vielleicht irgendwelche
Tools, oder Post-Sales-Engineers, genau.
Genau, die sind aber ja mal, die haben ja in der Regel keinen Zugriff auf Kundensysteme.
Ja.
Weil so sehr integriert sind die dann halt auch nicht.
Das stimmt, ja.
Und ich hatte als Solutions Architect, als Pre-Sales ja auch keinen Zugang zu Kundensystemen. Ich habe denen halt über die Schulter geschaut und das macht ja schon einen Unterschied, ob du Dinge mal selbst implementierst und nutzt und dann siehst du, wo hapert es denn eigentlich oder wenn es halt nicht so der Fall ist. Ich kenne ganz viele Beispiele, zum Beispiel bei GitLab, wo man denkt so, würden die das selbst richtig nutzen, dann würden die auch merken, dass das zwar auf die Idee gut ist, aber in der Praxis halt irgendwie noch nicht so praktisch ist.
Ja, vor allem es gibt Branchen, da darfst du als Externer gar nicht ohne weiteres auf die Kundensysteme zugreifen.
Genau, da muss natürlich vertraglich und sowas richtig gemacht werden. Aber das kann man ja theoretisch ja regeln.
Also ich weiß im Bankenumfeld, dass da nicht erlaubt war, dass die Leute auch nicht remote irgendwie auf die Systeme zugreifen durften.
Ja.
Auch nicht im Unternehmen selber. Außer sie waren direkt im Unternehmen vor Ort und da auch eingesetzt.
Ja.
Ja, dass immer jemand über die Schulter gucken konnte.
Ja.
Vielleicht auch nicht mehr ganz zeitgemäß, aber damals war es halt so.
Ja. Genau, und das ist letztendlich jetzt halt sehr viel um. Ja, wobei das auch da nicht ändert. Ne? Also ich habe ja jetzt quasi nur gesagt, Produktfeedback mit reinholen, aber das andere ist halt auch Sales-Unterstützung.
Ja.
Weil wenn ich jetzt bei Firma A bin, als Forward Deployed Engineer und es dann um irgendein Upgrade oder sonst was geht, dann kann ich dann als Forward Deployed Engineer für die Firma A bei meiner eigenen Firma ja dann schon sagen, so das und das und das ist wichtig. Dann kriege ich das Ding auch durch. Ansonsten kriegt ihr das nicht durch. Also Sales-Unterstützung dann auch. Ne?
Ja, gibt es denn Sammelstellen, die gucken, ob das für mehrere Kunden relevant ist oder wird dann nur für diesen einen Kunden an der Capability weitergearbeitet und auch wenn die sich mit anderen Capabilities ins Gehege kommen, also irgendeine Stelle muss es doch geben, die das
koordiniert. Ja, klar, das gibt es ja auch weiterhin, genau. Nur, dass man halt näheren Einblick hat, weil letztendlich sind das halt aufgebrochene Silos, ne? Der Silo zwischen Kunde und Hersteller, dass das dann halt eher überlappend ist.
Ja.
Und weil wenn du dann merkst, okay, die Kunden brauchen irgendwas über die API und die API ist kacke oder unbrauchbar, dann fixst du das dann halt.
Ja. Ja, verstehe. Spezialität ist halt Selbstfixen, genau.
Und dann hast du natürlich aus Kundensicht natürlich dann auch praktischer, wenn du deine Sachen dann effizienter dann auch reinfließen, weil dann der Forward Deployed Engineer deine Umgebung halt auch kennt und dann halt intern das besser beitragen kann, warum das jetzt gemacht werden muss. Weil ich war ja auch in sehr vielen Calls drin, wo ich halt von den Kunden erklärt bekommen habe, was deren Problem ist. Ich habe einen Product Manager reingeholt, dann erklärt man dem das nochmal, um dann irgendeine Teilnahme zu bekommen, dass das dann doch nicht gemacht wird oder sowas. Ne?
Ja, ja.
Das ist klar, irgendeine Priorisierung muss man halt machen, aber häufig ist es halt auch so, dass die Leute nicht unbedingt wissen, wie sie es genau nutzen und dann wollen sie es halt erklärt haben. Das eine ist halt erklärt bekommen und das andere ist direkt
selbst erleben, ja.
Selbst erleben, so richtig. Ne?
Sind die Leute dann Vollzeit beim Kunden oder wechseln die auch dann jeden Tag den Kunden, weil dann kriegen sie es ja doch nicht wieder voll mit?
Ja, genau. Nee, das geht dann halt nicht komplett. Ne? Also das, was jetzt in diesem Artikel vom Pragmatic Engineer stand halt so, naja, das 25-50% direkt beim Kunden und die restliche Zeit dann halt intern.
Ja. Intern, nicht beim anderen Kunden.
Naja, irgendwann willst du ja dann die Zeit ja auch implementieren, ne?
Also ich habe den Artikel so verstanden, dass dann die Leute direkt beim Kunden die Sachen implementieren und zurückgeben.
Ich meine, letztendlich ist es wahrscheinlich, gibt es so und so, ne? Also es ist ja nicht.
Ja, vermutlich auch. Also ja, ich rede als Blinder von der Sonne. Ich habe dann.
ich auch nicht. Also ich kenne auch keine, die das so direkt sind.
Ja.
Aber halt OpenAI zum Beispiel hat das dann halt auch und ich war ja Solutions Architect und Forward Deployed Engineer schreiben halt echten Code direkt in der Kundeninfrastruktur. Habe ich halt nicht gemacht. Ich habe keinen Zugang gehabt. Außer über die virtuelle Schulter zu gucken.
Ja.
Und klar, ich habe manche Sachen, dann Kleinigkeiten hatte ich dann auch gefixt. Das war 2-3 Mal kam das irgendwie vor. Es wäre besser, wenn ich mehr gekonnt hätte, weil ich dann kleinere Sachen dann selbst hätte fixen können. Aber da hatte ich dann wieder auch zu viele Kunden.
du hast dich ja jetzt ein bisschen tiefer damit beschäftigt als ich. Suchen sich die Firmen dann wirklich nur Kunden, bei denen das möglich ist, oder gibt es dann auch das Standard-Rollenmodell immer noch?
Wen meinst du jetzt genau?
Gibt es jetzt nur noch Forward-Deployed Engineers oder gibt es noch normale Pre-Sales?
Es gibt alles. Es ist ja eine weitere Rolle quasi, die sich in Teils überlappt. Bei Palantir gab es zumindest bis 2016 mehr Forward-Deployed Engineers als normale reguläre Software-Engineers. Also es ist halt ein Mix, ne?
Ja, ich meine, das muss ja dein Kunde auch zulassen an der Stelle.
Sonst, genau. Das muss dann ja auch bezahlt werden irgendwie dann.
Ne? Ja, und genau. Und das kommt das auch nochmal, ja.
Also in irgendeiner Form auch immer, ne?
Ja.
Und gerade bei so, wenn du jetzt OpenAI oder sowas anguckst, da passiert ja auch gerade sehr, sehr viel. Mhm. Und generell bei der AI-Space. Und das ist dann sowohl für den Kunden natürlich praktisch, wenn da mehr Sachen reinfließen, direkt, wo du dann weißt, andersrum natürlich dann halt auch nochmal, ne? Okay,
ja.
Wir haben hier was gebaut, wir sehen direkt, wie das läuft und kriegen das Feedback besser zurück, als wenn das nur per Videocall quasi oder nur per Tickets oder sowas dann halt passiert.
Ja.
Genau, und ich meine, es gibt da theoretisch dann ja auch Professional Services, gibt es als Consultants quasi, die dann reinkommen und was machen, aber die sind dann halt meistens nur Implementierungshilfe, aber Implementierung beim Kunden oder Integrationshilfe, aber nicht unbedingt an dem Produkt selbst was zurückliefern.
Ja, ja.
Also das ist ein anderer Schnitt. Es ist jetzt
nicht. Ja, absolut, komplett anders, ja.
Anderer Schnitt, aber nicht unbedingt, dass da was, dass das eine was anderes ersetzt. Wo man sich manchmal halt schon fragen kann, so braucht es jetzt noch eine weitere Rolle oder sind die bisherigen Rollen einfach nur schlecht umgesetzt? Mhm. Weil wenn du manchmal guckst, die reden dann bei Herstellern ja auch untereinander nicht so richtig.
Ja.
Dann erzählt sie jedem das Gleiche und niemand weiß von nichts. Mhm. Oder auch so denkst du, okay. Und genau, und da kommt das nochmal zu tragen.
Ja.
Genau.
Spannend, noch nie von gehört.
Ich habe das schon voll oft gelesen, irgendwie so.
Ja.
Aber jetzt nicht unbedingt so richtig festgestellt quasi.
Ja. Ich finde generell ja in dem Umfeld die Namensvergabe immer sehr spannend, weil man da immer unterschiedliche Dinge, also genau, mein bestes Beispiel ist Full Stack Engineer, wo die meisten Menschen wie ich sagen würden, dass das vom Kabel bis hoch zur Applikation ist und dass es in Developer-Kreisen eher heißt, dass sie Frontend und Backend machen. Also da gibt es schon genügend Raum für Missverständnisse an der Stelle.
Ja. Ja. Genau. Ich gucke gerade noch, ob ich noch was vergessen habe, aber im Wesentlichen ist es das. Deswegen, das war jetzt auch nicht super lang, aber es ist schon irgendwie spannend.
Spannend, ja, sehr.
Sehr, sehr spannend. Ich meine, im Endeffekt, ne, deswegen der Punkt, was ich am Anfang meinte, im Endeffekt geht es halt darum, wie kriege ich Feedback quasi von, oder wie verbessere ich mein Produkt weiter? Mhm. Und dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und einige Firmen haben ja alles Mögliche.
Ja.
Viele Firmen haben ja Customer Success Manager abgeschafft.
Ja.
Was ich teilweise verstehen kann, weil die einfach nur schlecht designt sind, diese Rolle.
Ja, oder Customer Happiness Manager. Genau. Also,
ja. Genau. Und dann, weiß nicht, gibt es auch Customer Success Architects, wo du dann auch so fragst, was ist jetzt der Unterschied? Mhm. Und dann gibt es auch Customer Success Engineers und dann gibt es noch Professional Services und dann gibt es noch Forward Deployed Engineers und dann denkst du dann so,
wo ist der Unterschied? Das Kind muss einen Namen haben, oder?
Vor allem, wenn es halt alles gibt bei der gleichen Firma, dann denkst du dann so,
Ja, aber ich finde es ganz spannend, dass so Firmen solche neuen Rollen auftun und meistens ist die einzige Firma, in der das vernünftig implementiert ist, die Firma, die das Ganze, die den Begriff geprägt hat. Mhm. Und die anderen Firmen machen das meist anders. Also ich habe es gemerkt bei Google, bei den Site Reliability Engineers, die halt auch für den kompletten Lifecycle einer Applikation verantwortlich sind, wo dann irgendein Development-Team dann die komplette Applikation inklusive Infrastruktur an so ein Support-Team rüberschmeißt und die dann auch die Weiterentwicklung machen. Und so Site Reliability Engineers in anderen Firmen sehen halt wieder anders aus. Also es gibt zwar immer so Dachbegriffe, aber die Dachbegriffe werden halt je nach Firma unterschiedlich, wie soll ich sagen, geprägt.
Ja. Ja, und das entwickelt sich über die Zeit ja auch nochmal, ne?
Ja.
Hier gibt es noch das schöne Spotify-Modell, wonach nicht mal Spotify arbeitet.
Ja, genau, genau. Das mit Tribes und Chapters und so weiter, genau.
Ja.
Und Squads.
Genau.
Spannend.
So viel dazu.
Noch nie gehört, ehrlicherweise.
Ich meine, der Name macht dann ja auch Sinn. Forward deployed, so forward zum Kunden.
Ja.
Deployed, stationiert.
Ja.
Und fertig ist die Sache.
Und Engineer halt Engineer.
Genau.
Genau. Der Schweißingenieur. Ja, genau. Okay.
Gut, kommen wir zu den Medientipps.
Ein Medientipp. Ich habe ein Buch gelesen, mal wieder, und das Buch heißt Die Verkrempelung der Welt. Und ich fand das ganz spannend. Und zwar ich habe mir den Autor nicht gemerkt, verdammte Tat. Das kommt jetzt ins schwarze Buch. Der Herr Joran redet von Produkten, Produkten, die sich nicht weiterentwickeln und die, wenn sie weiterentwickelt werden, einfach nur scheiße werden. Als Einstiegsbeispiel hat er Herdplatten, wo die ganzen Bedienelemente der Herdplatte oben auf der Herdplatte sind,
auf dem Handfeld sind.
Und die man dann halt auch nicht mehr bedienen kann, wenn das Wasser von den Nudeln mal überkocht oder von was auch immer. Und er meint, das ist zwar eine Weiterentwicklung, klar, weil es das vorher noch nicht gab. Die meisten Leute wissen nicht auf Anhieb, wie man das bedient. Ja, wohingegen man mit den Schaltern, die vor dem Herd sind, wo man die Drehknöpfe hat zum Drehen, wo daneben ein Sinier ist, welche Platten man mit dem Drehknopf steuert, das hat man sofort verstanden und diese neuen Sachen, die versteht man halt nicht. Es ist eine Weiterentwicklung, aber es ist halt Krempel. Es ist verkrempelt an der Stelle.
Mhm.
Er bringt dann auch noch weitere Beispiele, wie zum Beispiel, wenn man sich einen Duschschlauch kauft und der Duschschlauch hat kein Drehgewinde. Das heißt, wenn man den Duschkopf dreht, dann dreht sich das ganze Kabel mit.
Mhm.
Und wozu das führt, weiß man ja ganz genau. Wenn man das zu viel macht, dann reißt das Kabel irgendwann ab. Oder man hält das völlig verkrampft, weil man halt den Duschkopf dann wieder entwirren muss an der Stelle.
Mhm.
Und die früheren Duschschläuche hatten alles das Drehgewinde, aber die Weiterentwicklung hat es nicht. Das kann man jetzt als zusätzliches Feature dazu kaufen, damit man noch mehr Geld damit scheffeln kann an der Stelle. Oder er hatte ein Beispiel, dass eine Waschmaschine, die nach dem Waschvorgang Schubert spielt, und zwar die Forelle, für 25 Sekunden, als ob Waschmaschinen irgendwelche Musik spielen müssten. Und wie nervig das ist, wenn immer die gleiche Musik kommt. Das merke ich ja schon bei Klingeltönen, wenn ich mal beim Arzt bin. Was sehr selten passiert, wenn man da die Klingeltöne hört, das macht dann ja wahnsinnig. Er hatte noch ein Beispiel von einem Fernseher, der an die Wand gehört und wo eine Schablone mitgeliefert wird, in der die Bohrlöcher eingezeichnet sind, und es wird explizit gesagt, man sollte durch die Schablone durchbohren. Was man nicht dabei sagt, ist, dass dann die Schablone kaputt ist, dass man die nicht wiederverwenden kann. Das heißt, in dem Moment, wo man umzieht, hat man keine Schablone, mit der man den Fernseher wieder aufhängen könnte. Also alles so Kleinigkeiten, oder dass man sehr große Wäscheständer hat und die alles nur Querstreben haben in der Form, dass man da keine Bettwäsche aufhängen kann. Also alles Weiterentwicklungen, die einfach nur Mist sind. Oder auch Verkrempelung, dass man, wenn man in gängigen Einkaufsportalen sich irgendwas kauft, dass man dann die nächsten 20 Produktempfehlungen sind genau das, was man gerade gekauft hat. Nur in anderen Ausfertigungen, als ob man sich wir haben ein Auto gekauft und ich habe mich beim Newsletter von Skoda angemeldet. Und ich habe seitdem immer Autos wurden mir angeboten, als ob ich mir direkt nach einem Auto wieder ein neues Auto kaufen würde. Das ist doch völliger Dünnsinn. Mich hätte ja eher interessiert, wie ich mehr aus meinem eigentlichen Auto raushole.
Ja, oder irgendwelche Zubehör oder sowas.
Ja. Und er schrieb dann eben auch, dass die Marktlogik dazu führt, dass mehr Schnickschnack eingebaut wird und weniger gute Dinge, dass die Lebensdauer verkürzt wird. Also Obsoleszenz ist ein großes Thema an der Stelle. Und dass die Nutzerfreundlichkeit abnimmt, wie beispielsweise mit dieser Herdplatte an der Stelle.
Ja.
Und als lobendes Beispiel hat er ein Red Dot Design Award Gerät präsentiert. Red Dot Design ist ein Industriepreis, den sich die Industrie selbst vergibt, von einer Kaffeemaschine, die 2000 Euro kostet, die ein Touch-Display hat, wo in schönsten Farben Kaffees aufgemalt sind und wo man die Kaffeemaschine sogar mit einer App fernsteuern kann, wo man den Mahlgrad feintunen kann und. Und was all dem, was keiner sagt, ist, du musst ja irgendwann auch eine Tasse drunter stellen. Das heißt, du musst ja hinlaufen, um dir einen Kaffee zu holen.
Ja.
Ja. Wo das Drumherum für Technik-Nerds wahrscheinlich total toll, aber den richtigen Zusatznutzen bringt es nicht.
Ja, bei Waschmaschinen ja auch. Es muss immer noch jemand die Wäsche reintun. Und
ja, genau. Ja, da kann ich zum Teil verstehen, dass du vielleicht sagst, ich möchte die Waschmaschine starten, wenn ich losfahre, weil ich möchte gerne die Wäsche aufhängen, wenn ich nach Hause komme. Das bekomme ich noch ein Stück weit verstanden an der Stelle, dass es dafür einen Anwendungsfall gibt. Er kritisiert halt Produkte, die nicht dadurch besser werden, dass sie bessere Funktionen für die Menschen bieten, sondern einfach nur besseres Marketing ermöglichen oder durch Kostendruck billigere Teile haben. Ich habe bis heute in dem Zusammenhang nie verstanden, warum im Herd keine Funkuhren verbaut sind. Warum die Uhr im Ofen eine der wenigen Uhren ist, die ich immer noch von Hand stellen muss.
Dafür gibt es eine App.
Ja, unser Ofen hat jetzt keine App, unsere Mikrowelle
auch nicht.
Unsere Mikrowelle auch nicht, aber das verstehe ich nicht. Das ist ein Bauteil von 50 Cent, wenn es so viel ist, eher weniger, was dafür sorgen würde, dass sich die Zeit automatisch einstellt. Und das ist Mittelwelle, die kommt wahrscheinlich in jeden Keller auch noch rein. Also die Funkfrequenz. Für mich nicht nachvollziehbar.
Ja. Ja, ich meine, das denke ich mir bei vielen Sachen dann halt auch so. Also, wer braucht eine Zahnbürste mit AI?
Ja, das verstehe ich auch nicht.
Also, ich kann mir schon vorstellen, dass es ein paar Leute brauchen, also was heißt AI, ne? Machine Learning ist ja noch was anderes und den Leuten, die es nicht schaffen, richtig zu Zähne putzen, dass man da das auch besser sehen kann, wie hat man gut geputzt oder nicht, das verstehe ich ja schon, aber nach einer Weile brauchst du es dann nicht mehr.
Ja. Also die Zahnbürste mit Blockchain hat sich nicht durchgesetzt, vielleicht brauchen wir jetzt eine Zahnbürste mit AI.
Genau, und da ist dann halt, und bei vielen Sachen fragt man sich dann halt ja schon so, okay, das wird jetzt irgendwie nur gemacht, um Marketing zu machen.
Korrekt.
Nicht, weil es braucht.
Korrekt.
Und ich will nicht so enden.
Ich habe das Buch mit einem sehr großen Schmunzeln gelesen, kann das euch wirklich empfehlen und ans Herz lesen. Es hat sich wirklich gelohnt für mich. Ans Herz lesen, genau. und ich fand es gut, mir wird wirklich gut gefallen. Lohnt sich da mal reinzuschauen auf jeden Fall.
Was ist jetzt genau die Story quasi dahinter?
Also die Story ist, dass die Produkte nicht mehr den Menschen dienen, sondern dass die völlig am Menschen vorbei entwickelt werden letzten Endes und dass die nächste Produktinkarnation von einem Produkt, was lange gut war, nicht zwangsweise ein besseres Produkt ist, sondern einfach auch ein schlechteres Produkt ist und dass die Welt dadurch immer mehr verkrempelt, weil immer mehr Krempel auf den Markt geschmissen wird. Also die Verkrempelung der Welt geht genau darum, dass immer mehr Krempel auf den Markt kommt, mit dem man eigentlich nichts mehr anfangen kann. Oder nichts Besseres anfangen kann als mit den Vorgängerdingen.
Ja, spannend. Interessant. Gut.
Gut, gut.
Kommen wir zum nächsten Medientipp. Und zwar gibt es von unserem Verlag, dem Rheinwerk Verlag,
Der uns beiden zu gleichen Teilen gehört.
Genau.
Unser Verlag.
Unser Verlag, der uns gehört. Nein. Die haben jetzt auch nochmal zwei Podcasts sogar. Wobei ich, ja, können wir eigentlich beide, ich weiß gerade nicht, wie der andere heißt. Klüger aus gestern heißt der eine.
Genau.
Und der andere heißt Read Me.
Ja.
Wir haben beide noch nicht rausgefunden, warum es zwei Podcasts gibt, wo mit Autoren gesprochen wird. Aus dem Rheinwerk-Kreise-Universum.
Ja.
Und was wir aber wissen ist, dass der Readme-Podcast von unserem Freund Christian Ullenboom gemacht wird.
Ja, ob der mich jetzt noch als Freund bezeichnet, wo ich ihn verkehrt auf meinen Folien verewigt habe. Mit Tippfehlern.
Das ist der Autor von Java ist auch eine Insel. Und der macht diesen Podcast, den Readme-Podcast von Rheinwerk. Und der interviewt dann halt Autoren über Background, wie sie zu den Themen kamen, um dann daraus ein Buch zu schreiben.
Ja.
Im Moment gibt es zwei Folgen davon. Das eine ist er selbst und das andere ist dann mit Petra Sammer, die hat ein Storytelling-Buch gemacht, was ich auch hier mal als Minitipp hatte. Wir kommen auch noch irgendwann dran. Das wurde ja schon vor einem Jahr oder so aufgezeichnet. Ja,
irgendwie Ende letzten Jahres haben wir das gehabt, oder?
Ich glaube sogar Mitte letzten Jahres.
Echt?
Ja. Also bei mir.
Ja, ich heiße ja mittlerweile gar nicht mehr Daimeke.
Genau. Und da werden wir wohl irgendwann noch erscheinen, gehe ich von aus. Wir wissen nicht wann, aber ich fand eigentlich ganz cool, wie er den Podcast gemacht hat, also die Fragen gestellt hat. Der hat sich schon, weil er hat schon die Bücher gelesen und macht dann die Interviews.
Genau.
Und er meinte dann, dein Lieblingswort ist also Silos, weil ich sehr von Silos im DevOps-Buch geschrieben habe.
Ja.
Und genau.
Der Christian trägt auch Schuld daran, dass wir die Videospur machen, wenn wir uns, wenn wir unseren Podcast aufnehmen, dass wir das mittlerweile via Signal machen.
Ja, genau,
das hatten wir auch damals. Weil das für den Podcast damals richtig gut funktioniert hat und deswegen haben wir das adoptiert.
Ja. Genau. Ja, ich habe mir selbst die noch nicht ganz angehört, außer die erste Folge oder die nullte Folge.
Ja, ich habe mir die ersten beiden schon angehört.
Ja, und ich bin gespannt, wann dann die nächsten Folgen kommen.
Ich bin gespannt, ob wir noch in diesem Jahrzehnt kommen. Wer weiß.
Wer weiß das. Die hosten das auf Bonn Audio.
Ja, genau.
Weil Rheinweg ja in Bonn stationiert ist.
Auch Castopod wieder?
Mit Castopod, was ja Fediverse Podcast, wie nennt man das? Fediverse Podcast Plattform.
Ja.
Genau, deswegen kann man die über das Fediverse dann halt auch folgen und hören.
Und kommentieren, hat keine sonstige Kommentarfunktion.
Ja, haben wir auch nicht.
Und keine weitere Webseite.
Ja.
Genau. Aber wir haben wenigstens eine Webseite. Ja, genau.
Genau, so viel dazu. Kommen wir zu den Tooltips.
Tooltip, ich habe einen Tooltip und das Tooltip ist CashiOS. Ich weiß, dass CashiOS momentan die absolute Go-To-Distribution ist und dass sie wahnsinnig gehypt wird. Ich habe zu CashiOS gewechselt, weil mit meinem Notebook, mein Notebook hatte einen AMD-Firmware-Bug und der war in CashiOS gelöst und in vielen anderen Distributionen nicht, deswegen wollte ich das mal ausprobieren. CashiOS verspricht viele auf Performance optimierte Pakete und einen eigenen Kernel mit Scheduler-Optimierung, die Reaktionsfähigkeit verbessern. Ehrlicherweise muss ich sagen, wegen der Performance habe ich es jetzt nicht ausprobiert, aber was ich gemerkt habe, dadurch, dass man halt optimiertere Pakete hat, steigt die Akkulaufzeit des Notebooks ziemlich an. Ich habe ja vorher Bluefin benutzt. Bluefin ist ein Immutable OS, das heißt mit einem Immutable Kern auf PuC basierend und da war der Akku deutlich schneller leer als mit CashiOS.
Mhm.
Ich habe mit dem, was ich bei Immutable gelernt habe, angefangen, CashiOS zu nutzen und ich verzichte auf das Arch User Repository, was ja neulich noch in den mit schlechten Nachrichten in den Medien war, letzten Endes. Und wenn ich mal Applikationen brauche, die nicht bei CashiOS direkt dabei sind, dann benutze ich DistroBox oder Flatpak. CashiOS hat eben die optimierten Pakete und auch die Arch Linux Pakete und ich habe geschaut, dass es ist Audacity als Audio-Editor ist nicht dabei, ist nicht in den Repos, dann habe ich dann auf Tenacity gewechselt, das ist ja der Open-Source-Klon von Audacity. Da hat auch kein Problem damit, mit Optimierung, ja. Ich merke die Optimierung nicht, ehrlicherweise.
Ja.
Die Repos enthalten schon sehr, sehr viel, ich muss ganz selten ausweichen, ich habe glaube ich 6 Applikationen neben, oder 7 irgendwie via DistroBox und Flatpak, die ich nutze.
Mhm.
Schöne, sehr runde Distribution. Ich benutze sie mit GNOME. Das Standard Desktop-System Environment ist irgendwie Plasma, also KDE. Und ich bin mehr als zufrieden. Und ich habe seitdem auch auf dem Dark Theme gewechselt. Das hatte ich vorher nicht.
Genau. Ja. Gut. Von welchen Leuten kommt das? Ist das irgendwelche Leute,
lohnt sich anzugucken. Ich glaube, das ist ein separates Team, was das macht, oder ehemalige Arch-Enthusiasten, die sich da zusammensetzen und das mit CashiOS machen.
Ja.
Sehe ich gar nicht.
CashiOS ist.
Keine Ahnung.
Was weißt du eigentlich?
Vielleicht, weil sie Cashewkerne essen. Nein, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Also, sie werden zum Beispiel gesponsert von Framework, von dem Hardwarehersteller. Und ich sehe es gerade nicht. Performance improved, bla bla bla. Also sie haben eine Seite mit einer About-Seite, wo 2 Handvoll Entwickler drauf sind, die daran arbeiten.
Peter Jung.
Ja. Wahrscheinlich werden die das so hoch automatisiert haben, dass sie gar nicht mehr Leute brauchen. Also die haben auch nicht alle Pakete mit Performance-Optimierung, sondern halt nur eine Auswahl von Paketen. Aber es funktioniert wirklich gut. Also macht Spaß, damit zu arbeiten.
Ja, der Hauptentwickler oder Founder davon ist scheinbar Deutscher. Er kommt aus Bayern.
Zumindest nicht automatisch. Ja, das ist schon eher schlimm. Nein, zumindest nicht automatisch. Quatsch. Ja, ich finde es eigentlich ganz... Kann man ja vielleicht mal in der virtuellen Maschine angucken, ob man Bock drauf hat oder nicht.
Ja. Aber ja, bei dem steht auch im Profil, dass der Arch Linux Entwickler ist.
Für mich hat sich das gelohnt.
Ja.
Schöne Distribution.
Genau. Schaltet auch ein in der Folge, keine Ahnung, in den 6 Folgen, Folge 75, wenn du dann die nächste Distribution vorstellst.
Da woanders hinziehen, da habe ich das durchgespielt, dann muss ich wieder was Neues ausprobieren. Das stimmt schon. Ich bin mit keiner Distro bis jetzt hundertprozentig zufrieden gewesen.
Ja. Gut.
Ja.
Dann habe ich noch einen Tooltip. Und zwar kam das von dem Christoph aus unserem Tilpot-Chat, weil ich in der letzten Folge ja erwähnt habe, oder vorletzten Folge, weiß ich gerade nicht mehr, mit dem, ich musste von dem einen Rechner auf den anderen Rechner eine Datei übertragen bei den Chemnitzer Linux-Tagen und habe dann einen Stick von dir bekommen, damit ich das machen kann. Mhm. Und der meinte, nutzt doch PairDrop, PairDrop.net. Das musst du einfach nur auf 2 Geräten aufmachen im Browser und kannst um demselben Netzwerk sein und dann kannst du Daten hin und her schieben, relativ einfach per quasi Drag and Drop. Mhm. Habe ich einmal getestet, funktioniert zumindest bei mir jetzt lokal, ja, im eigenen Netz. Ich habe es jetzt nicht in anderen Netzen probiert, aber es war sehr simpel.
Schön, ja. Muss allerdings das WLAN auch unterstützen, ne? Dass man die Geräte untereinander sieht.
Ja, genau, deswegen habe ich halt nicht geguckt, wie das funktioniert bei öffentlichen Netzen oder so. Mhm. Es kann sein, dass es da nicht geht.
Also bei uns im Firmennetz wird es wahrscheinlich nicht funktionieren.
Ja,
kann ich mal ausprobieren. Genau. Mhm.
Genau. Viel mehr kann das auch nicht und das kann es aber dafür gut, scheinbar. Genau. Das wär's dann dazu.
So schnell kann es gehen.
Ja.
Sind wir etwa schon fertig?
Vielleicht.
Dann haben wir jetzt nur noch einen Nachklapp zu machen. Jo. Das ist die Juli-Episode, aber ihr könnt schon mal in euren Kalender eintragen, dass Mitte August die Foscon stattfinden wird.
Ja.
An der ihr auch Sujivan und mich sehen könnt.
Oh nein.
Wir haben beide keinen Vortrag. Wir können uns also voll auf euch konzentrieren. Das heißt nicht ganz. Meine Frau hat einen Vortrag eingereicht und sie war erschrocken, dass der genommen wurde. Und ich werde sie natürlich ein bisschen supporten. Wir werden mit beiden Hunden da sein. Wenn ihr mal unsere Hunde sehen wollt, könnt ihr uns auch da besuchen kommen.
Genau. Und genau, du hast ja auch Vorträge eingereicht.
Ja.
Ich auch, wurde nicht angenommen. Hm? Dafür bin ich jetzt, oder ist die Feuer Deployments GmbH Sponsor.
Wunderbar.
Mit einem Mini-Stand, den ich nicht mit Menschen besetzen werde.
Ja.
Aber wenn ich gerade so auf die Webseite gucke, die haben ja schon händeringend nach Partnern gesucht. Mhm. Und ich habe jetzt quasi einen kleinen Mini-Stand gebucht, wo ich eine Coding, irgendeine Art Coding-Challenge machen will, die ich noch herausarbeiten möchte.
Ja.
Und wo es dann wahrscheinlich irgendwas Kleines zu gewinnen gibt. Einfach nur, weil ich Bock drauf habe. Mhm. Mal sehen. Ich suche noch ordentliche Ideen.
Ja. Foscon hatte dieses Jahr wahnsinnig Pech mit Firmen, die sich beteiligen wollten und die haben echtes Finanzproblem gehabt. Mittlerweile haben sie genügend Geld zusammen, um die Konferenz generell stattfinden zu lassen. Ich weiß nicht, ob mit Eintrittsgeld oder ohne. Das werden wir noch sehen. Aber wenn ihr vielleicht ein paar Euro übrig habt oder wenn ihr euch ein Business-Ticket kaufen wollt oder könnt, dann wäre es schön, wenn ihr auch da unterstützen könntet. Das ist eine der zwei großen Konferenzen in Deutschland. Also die Westkonferenz, wenn man so will. Die Ostkonferenz wird die Chemnitzer Linux-Tage, die noch ein bisschen größer ist als die Foscon, meines Wissens nach.
Genau.
Es wäre schade, wenn es die Konferenz nicht mehr gäbe, wirklich.
Genau, aber wenn man jetzt die Partnerliste anguckt, da ist schon was zusammengekommen mittlerweile.
Ja. Sie haben bei Better Place haben sie eine Spendenaufruf und da sind sie bei 18.000 von 30.000, die sie brauchen. Also 18.195,12.
Ja, und ich sehe hier auch so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Standpartner inklusive vor der Deployments.
Ja.
Und da kommen, ich weiß ja, wie viel ich bezahle und das ist 1.000 Euro.
Ja.
Das heißt, die anderen dürften wahrscheinlich noch ein bisschen mehr bezahlen, weil ich ja nur so einen Mini-Stand habe.
Ja.
Und dann gibt es nochmal zusätzliche Partner und Unterstützer. Von daher, da kommt schon was zusammen.
Ja, aber überlegt euch bitte, ob ihr da was zugeben wollt. Das lohnt sich bestimmt.
Genau. Und kommt vorbei.
Und kommt vorbei. Und sollten wir eigentlich mal, sollen wir mal irgendwie Sticker machen? Ich weiß gar nicht. Wir müssen ja jetzt ein, eigentlich brauchen wir ja ein neues Logo, ne? Weil ich jetzt auch Haare im Gesicht habe.
Genau, dafür habe ich bald keine mehr auf dem Kopf, da müssen wir nochmal was machen.
Müssen wir nochmal machen. Naja, so schlimm ist nicht, es war schon schlimmer.
Bei mir? Hm? Was meinst du? Weil ich mal Glatze hatte, meinst
du? Mit den Haaren auf dem Kopf war es bei dir schon mal schlimmer, dass du weniger hattest. Im Moment sieht es nicht so
doch, schlimmer. Doch, es wird schon weniger.
Ja?
Ja, ja.
Dann hast du gut gekämmt. Oder überhaupt mal gekämmt, das weiß ich jetzt
nicht. Ich kämme nicht.
Ich kenne dich nicht, ich wasche dich nicht. Nein, anderes Thema. Genau.
Gut, in dem Sinne, wir sehen uns demnächst.
Genau, es, vor der Frostcom kommt noch die August-Episode. Und, aber ihr könnt es schon mal in den Kalender eintragen.
Genau.
Das Datum haben wir natürlich nicht gesagt, weil das wäre viel zu einfach, wenn ihr das nur hören müsst, ist es der 15. und 16. August in St. Augustin bei Bonn. Genau, Link in den Sendungsnotizen.
Genau. Und in dem Sinne, tschüss.
Ciao.